UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Sophie Fassauer. Schön, dass du dabei bist. Mein heutiger Gast ist Dr. Johannes Rehfisch. Als ausgebildeter Ökologe setzt er sich seit über 2 Jahrzehnten als Wissenschaftler und Naturschützer für den Schutz der Primaten ein und zählt zu den erkenntnisreichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten auf internationaler Ebene. Johannes leitet zudem das Sekretariat der Great Ape Survival Partnership, kurz GRASP, einer einzigartigen Allianz von Mitgliedstaaten, Forschungseinrichtungen, Naturschutzorganisationen und UN-Organisationen mit Sitz am Hauptsitz des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders, heute mit ihm über das SDG 15, also Leben an Land, sprechen zu können, nachdem wir bereits mit Peter über Klimagerechtigkeit aus Sicht der Zivilgesellschaft gesprochen haben. Johannes, erstmal herzlich willkommen. Es ist unglaublich beeindruckend, was du bisher für das SDG 15 getan hast. Einfach wow. Nur, wie war diese Erfahrung für dich?
Also ich muss gleich ein bisschen ausholen, was GRASP überhaupt ist, denn es ist eine relativ ungewöhnliche Partnerschaft unter den Vereinten Nationen. Wir wurden vor über 20 Jahren gegründet und damals als ein neues Format, als sogenannte WSSD Type 2 Partnership. Und das ist, hört sich ganz furchtbar an, aber ist eigentlich spannend, denn es ging darum, innerhalb der UN, der Zivilgesellschaft, einfach mehr Mitspracherechte einzuräumen. Wir sind also anders als die eigentlichen UN-Resolutionen und Agreements zur Biodiversität oder zu migrierenden Tierarten, das sind CBD und CMS, da haben immer nur die Mitgliedstaaten ein Recht, Entscheidungen zu treffen. Bei uns in GRASP sitzen alle am Tisch. Und das sind die Länder mit den Menschenaffen, die Geberländer, die Nichtregierungsorganisationen, die Wissenschaft, der Privatsektor und wir alle treffen Entscheidungen gemeinsam. Das ist erstmal schon mal ganz wichtig. Nun, wir schützen Menschenaffen, da gehört natürlich das Habitat dazu, also das Ökosystem und natürlich die Fauna und Flora. Und da ist SDG 15 einfach sehr wichtig und fangen wir vielleicht mit dem Ökosystem an. Wir bemühen uns, Schutzgebiete einzurichten, zu verbessern. Und da könnte ich auch ein paar Beispiele nennen, wo wir konkret Hilfe geleistet haben.
Johannes, was war deine eindrücklichste Erfahrung?
Ja, sag mal so, ich habe ja gestartet eigentlich in der Wissenschaft und mich viel mit Menschenaffen beschäftigt und dem Naturschutz. Und irgendwann habe ich dann irgendwie erkannt, dass wir zwar gute wissenschaftliche Ergebnisse liefern und das auch alles ganz spannend ist und auch Handlungsempfehlungen für die Politik liefern, aber trotzdem verlieren wir unsere Objekte. Das heißt, wir verlieren die Habitate für die Menschenaffen und wir verlieren auch Menschenaffen direkt. Und dann bin ich aus der reinen Wissenschaft mir ins Naturschutzmanagement gewechselt und war zunächst beim WWF und als Programmmanager für das Berggorilla-Programm, was ja auch sehr bekannt ist. Und trotzdem, obwohl wir auch die Berggorilla-Population mit vielen Partnern über die vielen Jahre vergrößern konnten, hatte ich trotzdem das Gefühl, auch bei Nichtregierungsorganisationen ist es schwierig, gewisse politische Ebenen zu erreichen und Politik zu beeinflussen. Und dann ergab sich die Möglichkeit, eben zu UNEP zu wechseln, zum UN-Umweltprogramm und zu GRASP. Und da ist einfach das Besondere auch dran, dass man die diplomatischen Kanäle der UN nutzen kann.
Was können wir uns unter diesen diplomatischen Kanälen genau vorstellen? Wie sieht deine Arbeit genau aus?
Na gut, die Arbeit ist schon sehr vielfältig. Wir setzen Projekte um, die zum Schutz mit dem Schutz von Menschenaffen beschäftigen. Das kann Unterstützung für Projekte im Feld sein. Und häufig, wenn es diplomatisch Initiativen erfordert, zum Beispiel mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit oder auch, wenn es um heikle Entwicklungsvorhaben geht, die einen Einfluss auf Menschenaffenhabitat oder Population haben, da ist die UN natürlich in einer anderen Gelegenheit, ihre politischen Kanäle zu nutzen. Ganz einfach, unsere Abteilungsleiterin in UNEP, die hat das Level eines Ministers. Ich könnte sie halt einschalten zur Moderation. Das ist sehr viel schwieriger für eine Nichtregierungsorganisation, wenn Dinge einfach auf politischer Ebene geklärt werden müssen. Und in der Regel, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber in der Regel wird doch die Unabhängigkeit der UN nicht in Frage gestellt. Und wir haben eigentlich bei GRASP nie ein Problem damit. Wir sind immer als neutral und kompetent anerkannt gewesen, vor allem bei den Ländern, die Menschenaffenpopulationen beheimaten.
Und wir haben jetzt schon ganz viel über GRASP gesprochen, aber was kann man sich direkt unter diese Organisation vorstellen? Wie kann man sich diese Organisation etwas greifbarer machen? Weil es ist ja, wie du schon sagtest, keine normale UN-Institution, sondern etwas ganz Besonderes.
Ja, wir sind tatsächlich ungewöhnlich und erstaunen selbst UN-Mitarbeiter, die schon lange dabei sind. Also GRASP wurde vor über 20 Jahren gegründet und als sogenannte WSSD Type 2 Partnership. Hört sich ganz furchtbar an, aber das war ein neues Instrument, was sich beim Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg gebildet hat. Und damals ging es darum, bei Naturschutzfragen der Zivilgesellschaft einfach mehr Mitspracherechte zu geben. Und bis dahin, da gab es ja auch schon eine Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt, CBD, und es gab auch schon die Konvention für migrierende Tierarten und auch schon das Washingtoner Artenschutzabkommen, CITES. Aber bei allem sind es die Mitgliedstaaten, die Entscheidungen treffen. Da wird zwar dann im großen Forum diskutiert, auch mit den Nichtregierungsorganisationen, aber wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, sind es nur Regierungsmitarbeiter, die im Saal sitzen. Und das ist bei uns anders. Wir sind eine Partnerschaft, da sitzen die Vertreter der Länder mit Menschenaffen, neben den Geberländern, neben den NGOs, dem Privatsektor, den wissenschaftlichen Institutionen und alle haben Mitspracherecht. Also von daher ist GRASP wirklich einzigartig. So, es gibt andere ähnliche Initiativen, aber eher im Entwicklungsbereich, aber im Naturschutzbereich und gerade wo es um eine Tiergruppe geht, sind wir einzigartig.
Das klingt einfach wunderschön, sehr inklusiv, so wunderschön, die Menschenaffen schützen zu können durch eben diese Organisationen. Lass uns vielleicht jetzt ein bisschen darüber sprechen, was der Schutz von Menschenaffen durch deine Arbeit eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also klar kommen einem da so Schlagworte wie Biodiversität in den Kopf, aber wie genau, wie konkret schützt du durch den Schutz von Menschenaffen Nachhaltigkeit? Was hat das damit zu tun?
Oh, da müssen wir vielleicht erstmal drüber unterhalten, was Nachhaltigkeit ist oder wie wir Nachhaltigkeit sehen. Und Nachhaltigkeit für mich ist im Prinzip ein Dreieck. Wir haben die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit und auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Und das ist auch so, wie die UN das sieht mit den unterschiedlichen UN-Agenturen. Es gibt natürlich viele Interessen, die wir managen müssen. Denn natürlich haben auch die Länder, in denen Menschenaffen noch vorkommen, riesige Entwicklungsdefizite. Es sind bis auf Malaysia alles Länder, die nicht zu den wohlhabenden Ländern dieser Welt gehören. Und da muss man halt einen Kompromiss finden. Und ich glaube, das ist genau unsere Nische, die Länder dabei zu begleiten, dass sie sich entwickeln können, ohne aber ihre natürlichen Ressourcen zu zerstören. Dass die Menschheit nicht Ressourcen braucht, das ist völlig klar. Aber es gibt häufig Wege, die deutlich ressourcenschonender sind, die auch die Lokalbevölkerung mit einbeziehen, wo es Best Practice Guidelines gibt, also wo man Dinge besser machen kann, ob das im Tourismus ist, ob das bei Bergbautätigkeit ist oder bei großen Agrarflächen. Und dafür setzen wir uns ein. Und Aktivitäten können sehr unterschiedlich sein. Wir helfen zum Teil dabei, Schutzgebiete einzurichten oder auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern für Tierarten, die Ländergrenzen überschreiten oder auch grenzüberschreitende Ökosysteme. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit dem IFC, das ist die International Finance Corporation, also der Privatsektorarm der Weltbank, wo es um große Entwicklungsvorhaben geht und setzen uns dafür ein, dass die besten Praktiken angewandt werden. Und bei allen Vorhaben, die möglicherweise einen Einfluss auf Menschenaffen, Habitat und Population haben, geht das an eine Expertenkommission. Und die schauen sich dann an und versuchen, Guidelines zu erarbeiten, dass der Einfluss halt minimal ist.
Da hast du jetzt schon ganz viele unterschiedliche Aspekte von, wie ihr euch für Nachhaltigkeit einsetzt, angesprochen, auch mit dem Dreieck. Aber die Frage, die mir so jetzt direkt in den Kopf kommt, ist, wenn ja durch den fehlenden Schutz das Ökosystem und gerade auch die ländliche Bevölkerung eingeschränkt wird oder auch das Ökosystem zerstört wird, dann hat das ja auch Auswirkungen auf wie man leben kann und insbesondere indigene Völker sind ja dann in ihrer Lebensweise stark beeinträchtigt. Wie kann ich mir dort den Schutz oder die Hilfe eurer Organisation vorstellen?
Ja, das ist ein echt komplexes Thema. Wir sind schon davon überzeugt, dass Naturschutz nur dann funktionieren kann, wenn die Menschen, die mit den Tieren leben, auch ökonomische Anreize haben. Ich meine, das ist doch völlig klar, die müssen auch ihre Schulgebühren zahlen und ihren Arzt zahlen und die müssen ihre Familien ernähren. Und es gibt oft häufig ja Szenarien, wo es zwar schöne Nationalparks gibt und wo auch die Touristen dann, die zu Besuch kommen, Eintrittsgelder zahlen, aber die Probleme beginnen an der Parkgrenze. Also viele Tiere, die haben ja keinen Pass, die wissen jetzt nicht, der Park ist hier und dort ist kein Park mehr. Und dann auf einmal wird die Lokalbevölkerung oft alleine gelassen und die haben dann Probleme, weil die Elefanten die Felder zerstören und so weiter. Also ganz wichtig ist, dass wir finanzielle Mechanismen finden und Anreize, die direkt der Lokalbevölkerung zur Verfügung stehen. Und wir machen gerade so eine Art Machbarkeitsstudie zum neuen Konzept, das nennt sich Wildlife Credits, also Wildtierkredite. Das ist ganz spannend. Man hört schon im Namen, ist so ein bisschen wie CO2-Zertifikate, CO2-Kredite, was man auch in Deutschland und im Klimaschutz oft hört. Funktioniert auch ein bisschen ähnlich, ist aber doch anders. Insofern, dass die Lokalbevölkerung dafür kompensiert werden sollte, dass die Tierpopulationen erhalten bleiben bzw. gesteigert werden. Das ist jetzt nur eine einfache Erklärung, aber worum es wirklich geht, ist, am Ende des Jahres wird geschaut, was sind die Tierbestände und dann wird die Lokalbevölkerung direkt dafür, erhält die dann eben Zahlungen. Und das ist relativ neu und ich denke, da müssen wir ansetzen.
Das klingt sehr wichtig, auch so monetäre Anreize zu schaffen, dass man auch sich für den Naturschutz einsetzt. Die Frage, die mir nur immer im Kopf herumspukt: Was hat die UN dazu bewegt, sich so sehr für den Schutz der Menschenaffen einzusetzen, Nein zur Zerstörung ihrer Lebensräume zu sagen?
Die Motivation damals war, und das war der damalige Direktor vom UN-Umweltprogramm, Klaus Töpfer, und der Gedanke war natürlich, wir können kein UN-Programm für alle wichtigen Tierarten einrichten, aber Menschenaffen sind halt eine charismatische Tiergruppe, sogenannte Flagship Species. Und wenn wir es schaffen, die Menschenaffen und ihr Habitat zu schützen, dann profitieren auch viele andere Arten davon, die im gleichen Lebensraum vorkommen. Ich meine, man braucht halt oft diese Wege im Naturschutz. Wir müssen eigentlich alles schützen, aber so einfach ist das nicht. Und ich glaube, Menschenaffen und andere charismatische Tierarten sind zumindest da ein gutes Vehikel dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Jeden zu schützen, das würden wir uns sicherlich alle wünschen. Aber manchmal sind uns durch die Mittel dann die Hände gebunden. Aber es ist schön zu hören, dass die UN sich so sehr für Menschenaffen und deren Schutz einsetzt und dabei auch nicht Aspekte wie die indigene Bevölkerung vergisst. Ich frage mich nur, was muss noch getan werden? Weil du erzählst ganz begeistert, was jetzt alles schon getan wird, um Menschenaffen zu schützen, um monetäre, finanzielle Anreize zu schaffen und so weiter und so fort. Aber was würdest du sagen, was muss noch getan werden? Was ist bisher auf der Strecke geblieben?
Ja, ich glaube, ein Thema, und das hört man ja immer wieder, ist, glaube ich, die Klimapolitik und den Biodiversitätsschutz enger zu verzahnen. De facto ist es oft so, in vielen Ländern und auch zum Teil bei uns in den Vereinten Nationen, wir haben die Experten, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, und die sind auch gut und die machen auch gute und wichtige Arbeit. Und dann haben wir die Artenschutzleute. Und das sind oft, sind die in unterschiedlichen Abteilungen. Ich glaube, Klimaschutz und Biodiversitätsschutz oder Artenschutz müssen Hand in Hand gehen. Und da könnte man vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Wir sind jetzt alle durch diese Pandemie geprägt. Und es wird ja höchstwahrscheinlich nicht die letzte Pandemie sein, die diesen Planeten heimgesucht hat. Und es gibt ja viele Hinweise darauf, dass das auch was damit zu tun hat, wie wir unsere Natur nutzen, also dass wir immer mehr Habitate verlieren und dass zum Teil, das ist alles ziemlich komplex, aber dass zum Teil eben auch Krankheiten in Räumen auftreten, wo sie vorher nicht beobachtet wurden, durch vielfältige Einflüsse. Das kann vom Klima sein, das kann eine Migrationsbewegung sein. Wir Menschen können ja in 24 Stunden den ganzen Planeten umrunden. Unsere Güter sind überall. Also ich glaube, man muss eigentlich ich würde mir wünschen, man könnte die drei enger verzahnen. Den Klimaschutz, den Artenschutz und auch die Gesundheitsvorsorge. Und zum Teil ist das ja auch in diesem One-Health-Konzept eine Gesundheit vorhanden. Aber da muss noch deutlich mehr passieren. Und das andere hatte ich eben schon angesprochen. Die Hilfe muss tatsächlich zu den Leuten gehen, die mit der Natur zusammenleben. Also wir vergessen das manchmal, wenn wir weit entfernt in den Hauptstädten sind. Aber wir können die kritischen Lebensräume nicht schützen, wenn die Menschen, die dort leben und jeden Tag mit Elefanten und Löwen und Gorillas und so weiter zu tun haben, wenn die praktisch ihr Leben nicht aufrechterhalten können und ihre Rechnungen nicht begleichen können. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Kommentar am Ende. Wir müssen auch lernen, aus unseren Silos herauszuschauen, also unserem Fachgebiet. Alles ist vernetzt und vielleicht schon wieder auch mal Sektoren einbinden, mit denen man traditionell überhaupt nicht gearbeitet hat. Also auch da gibt es ein Beispiel von unserer Arbeit. Wir haben mit den Friedenstruppen in der Demokratischen Republik Kongo zusammengearbeitet. Und da denkt man sich auch an Artenschutzprogramm der UN, was machen die mit Friedenstruppen? Ja, wir haben uns dafür eingesetzt, dass das neue Mandat auch die Umwelt im Mandat berücksichtigt. Und so konnten zum Teil Friedenstruppen angefordert werden, wenn es Sicherheitsprobleme im Nationalpark gegeben hat.
Was können einfache Leute, zum Beispiel ich und meine Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast anhören, was können wir dazu tun, dass der Schutz der Menschenaffen weiter vorangetrieben wird? Eben auch das, was du angesprochen hast, dass wir uns mehr für Artenschutz einsetzen.
Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also viele wichtige Naturschutzgebiete, die werden natürlich mit den Einnahmen aus dem Tourismus finanziert. Das ist auch wichtig. Und es gibt Gebiete mit Menschenaffen, wo es schon lange Tourismus gibt, wo dies auch schon nachhaltig passiert, die zum Teil auch zertifiziert sind, also wo man gutes Gewissen haben kann, dass die Gelder dann für den Nationalparkschutz und auch für die Lokalbevölkerung benutzt werden oder genutzt werden. Die Berggorillas sind eines der bekanntesten Beispiele dafür. Und es ist ja schon fast ungewöhnlich, dass die einzige Unterart von Menschenaffen, die über die letzten 40 Jahre in ihrer Population zugenommen hat, dass dies der Berggorilla ist. Und da hat der Naturschutz der Tourismus eine große Rolle beigespielt. Aber es gibt auch andere Dinge. Ich meine, letztendlich sind wir alles Konsumenten. Wir können auch darauf achten, was wir konsumieren. Und das führt natürlich oft zu einer sehr komplexen Debatte. Ein Thema ist Palmöl, was in vielen Produkten ist. Ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, Palmöl wegzulassen. Nein, dann würde anderes Öl genutzt, was vielleicht auch aus nicht nachhaltigen Quellen kommt. Aber man kann sich Gedanken darüber machen und schauen, ob das Palmöl zum Beispiel zertifiziert ist und eben nicht von Flächen kommt, für die der Regenwald gerodet wurde. Und genauso Gedanken kann man sich natürlich auch machen, wo andere Rohstoffe herkommen. Die Diskussion ist ja gerade groß mit der Transformation zu grüner Energie und wo das Lithium herkommt oder wo auch Kobalt herkommt für unsere Batterien. Und viel von dem Kobalt kommt auch aus dem Kongo und sind das Konfliktminen. Das ist nicht immer einfach für jeden Konsumenten alles nachzuvollziehen und zum Teil wird es ja auch verschleiert, wo die Rohstoffe herkommen. Aber das ist, denke ich, etwas, wo der Endverbraucher auch eine Marktmacht ausüben kann, dafür eintreten kann, dass die Lieferketten halt bekannt sind.
Und bei sowas helfen klare Kommunikation durch Zertifizierung natürlich unglaublich, um da eine einfachere und vor allem schnelle Kaufentscheidung zu treffen. Weil wenn man im Supermarkt steht, kann man nicht erstmal noch 5 Minuten googeln und schauen, welches davon auf dem richtigen Wege hergestellt worden ist. Aber total wichtig, durch diese Zertifizierung kann man eben sehen, für welches Produkt man sich eher entscheiden sollte, wenn man die Menschenaffen, aber auch andere Arten schützen möchte. Wenn du jetzt noch einen Appell senden könntest, was du dir wünschen würdest, was verändert werden sollte hinsichtlich Schutz von Menschenaffen. Was wäre das?
Also aus unserer Glocke rauszukommen und wirklich systemisch zu denken. Wenn wir Artenschutzpläne entwickeln, dann kommen wir natürlich als Ökologen, das tue ich auch, das ist mein Background, das mache ich seit vielen Jahren, das ist auch gut so. Aber ich glaube, wenn man solche Strategien entwickelt, muss man natürlich auch die Zusammenarbeit anderer Sektoren haben. Und da gehört die Landwirtschaft dazu und die Forstwirtschaft und manchmal die Energiewirtschaft und die Wasserwirtschaft und viele andere. Und ich glaube, so systemisches Denken kann da helfen. Und es gibt einige Ansätze, wo man die Sektoren zusammengebracht hat. Die haben alle ihr eigenes Entwicklungsmodell erstmal erarbeitet. Und dann hat man es zusammengebracht und dann weiß man zumindest, was die Interessen der einzelnen Sektoren sind und wo man Überlappungsbereiche findet. Und ich glaube, da kann der Naturschutz noch eine ganze Menge lernen, dass er versucht, bei anderen auch zuzuhören und zu verstehen, was denn deren Interessen sind. Nicht so ganz einfach.
Es ist nicht so ganz einfach, aber zuhören und bestimmten Themen eine Stimme geben, das klingt ja genau nach dem, was wir hier gerade zusammen machen. Deswegen danke, Johannes. Ich kann dir in diesem Punkt einfach nur zustimmen und letztlich bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig, als dir erstmal ganz herzlich für dein Engagement zu danken. Nicht nur hinsichtlich Schutz von Menschenaffen, sondern auch, dass du heute mit uns über deren Schutz gesprochen hast. Es ist einfach großartig, was du bisher dazu beigetragen hast. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch.
nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Und wenn dir unsere Gespräche gefallen haben oder du Anregungen hast, kontaktiere uns gerne unter ak-nachhaltigkeit@dgvn.de. Ich bin Sophie Bassauer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir DUN für euch wieder hörbar machen.